Vielen Dank. Genau, wie können wir gutes Zusammenleben bauen? Es freut mich sehr, dass ich heute hier dazu sprechen darf, denn genau das ist das, was wir mit unserem Unternehmen Yes machen. Wir entwickeln Orte für gutes Zusammenleben und für das gute Bauen. Eine Methode, die wir dafür machen, sieht man jetzt schon auf dem Titelbild. Wir denken die Stadt, die uns oft so bekannt vorkommt, das Gebaute, auch einfach mal aus der anderen Perspektive. Und da darf ich heute etwas darüber erzählen, wie wir Orte gestalten. Wir haben dafür eine Methode entwickelt, die nennen wir Social Texture. Es ist die Verbindung aus Social Life, also dem Zusammenleben und dem Bauen von Orten. Und das tun wir anhand von verschiedenen Projekten. Wir sind oft beauftragt von Kommunen, aber auch von der Privatwirtschaft, von Projektentwicklern oder von Grundstückseigentümerinnen oder von stadteigenen Unternehmen. Immer da geht es um Orte, die eine Transformation vor sich haben, und irgendwo spielt auch das Wohnen und das Zusammenleben vor allem aber die große Rolle. Und so haben wir zum Beispiel in der Phase -1, so nennen wir das, das ist so ganz der Anfang von jedem Projekt, wo es darum geht, überhaupt erstmal eine Strategie zu entwickeln, was soll das für ein Ort werden. Und da sind wir ja alle auch aus der Architektur, aus der Immobilienbranche, aus der Baubranche, glaube ich, sehr, sehr gut da drin, das Ganze sehr technisch, planerisch und wirtschaftlich zu betrachten. Und was da oft am Anfang fehlt, ist die gegensätzliche Perspektive, die menschliche Perspektive, die soziale Perspektive und auch die natürliche Perspektive. Und in dieser Kombination Social Life und Architecture bringen wir das zusammen und entwickeln Strategie, was für ein Ort das werden soll, nicht nur baulich, wie es weiterentwickelt und umgebaut werden kann, wie zum Beispiel hier haben wir in Hamburg gerade das große, eines der großen Kaufhäuser, ehemalig Galeria Kaufhof, jetzt übernommen von den Frankfurter Entwicklern Tishman Speyer. Und die große Frage, was macht man mit so einem großen Gebäude mitten in der Innenstadt? Wie kann das auch zu einem neuen Zusammenleben in der Innenstadt beitragen? Da entwickeln wir das Konzept im Zusammenschluss mit der Architektur. Oder eine zweite Leistung, die wir machen und da auch in der letzten Zeit sehr stark für Kommunen. Wir nennen das Co-Kreation. Das ist die Phase, wo wir eigentlich mit den jeweiligen, die es betrifft, also einerseits die kommunalen Entscheider, aber auch die Leute, die in der Stadt wohnen, durch co-kreative Formate, die dann manchmal stundenweise, tageweise, manchmal aber auch über eine ganze Woche gehen, eigentlich an diese Frage kommen, wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten? Da haben wir sehr viele Methoden entwickelt, wie wir sehr schnell auch zu dieser Kombination kommen können. Was ist das entsprechende Zusammenleben und auch was müssen wir dann dafür für Räume haben und bauen oder umbauen? Und dann erwächst daraus auch etwas, dass natürlich Orte immer eine längere Entstehung haben, und wir nennen das Placemaking, wenn wir solche Orte dann in der Entstehung weiter begleiten, sowohl in der baulichen Entstehung, aber auch in der Entstehung der Kultur des Ortes. Denn ein guter Ort mit einem guten Zusammenleben, der passiert nicht so von alleine, sondern braucht natürlich sehr viel Unterstützung, gerade am Anfang. So. Und das tun wir, weil alle, die bei Yes in unserem Netzwerk arbeiten, auch aus ganz verschiedenen Perspektiven kommen. Mein Hintergrund ist Architektur und Stadtplanung, aber wir haben auch Leute, die kommen aus der Kommunikation, aus der Kulturentwicklung, aus der Ökonomie. Denn am Ende geht es natürlich immer um Zahlen, und so kombinieren wir das sozusagen die Software eines Ortes mit der Hardware eines Ortes. Und es geht immer darum, um die Frage, wie gestalten wir gutes Zusammenleben? Und wie wir gutes Zusammenleben bauen, da sehen wir heute, und diese Diskussionen werden ja immer, immer stärker und immer mehr, dass das Bauen immer mehr zum Problem wird. Ökologisch sowieso. Wir verbrauchen im Bauen natürlich die meisten Ressourcen, wir benötigen die meiste Energie, wir erzeugen unglaublich viel CO2. Das ist alles jetzt immer mehr und mehr bekannt, dass das Bauen auch ökologisch zum Problem wird und ökonomisch auch. Viele sagen, das ist so ein Problem, was wir gerade haben, die steigenden Zinsen, steigende Baukosten, wir können eigentlich gar nicht mehr bauen. Deswegen sagen wir, auch gerade heute für die Diskussion finde ich das auch gut, das mal ganz extrem zu sagen. Wenn wirklich Bauen das Problem ist, dann ist das Zusammenleben die Lösung. Und den Fokus darauf zu schieben, darum soll es heute gehen, auch vor allem in dem Panel danach. Deswegen gucken wir einfach mal, wie ist eigentlich das Zusammenleben wie wir das heute so immer für gegeben betrachten. Und da komme ich auch gerne wieder zu der Anfangskarte. Man muss manchmal auch ein bisschen Abstand nehmen, von oben gucken, ein bisschen rauszoomen und die Dinge vielleicht auch mal ganz anders betrachten. Und wenn wir so ganz nüchtern gucken, hören wir natürlich die ganze Zeit, in was für einer Wohnungsnot wir stecken und in einer Krise. Und heute habe ich sogar gelesen, es gibt eine Wohnraumkatastrophe. Also auch diese Wörter werden eigentlich immer extremer und immer schlimmer. Und auf der anderen Seite, wenn wir genau hingucken, haben wir aber Milliarden von Quadratmetern Wohnraum. Wir leben alle durchschnittlich auf sehr, sehr viel Wohnfläche, die auch im Laufe der Zeit immer weiter steigt. Wir erzeugen immer mehr Haushalte. Und auch vor allem hängt es damit natürlich zusammen, dass das, wie wir glauben, was eigentlich das normale Zusammenleben ist in unserer heutigen Zeit, ist, man wohnt entweder alleine als Single oder als Paar oder als Kleinfamilie. So. Und alle anderen Wohnformen, die es natürlich auch gibt, gehören aber nicht so richtig zu dem Normal. Und vor diesem Hintergrund, das ist so das, was uns, glaube ich, alle gerade umgibt und aus der Situation wir auch alle möglichen Entscheidungen treffen und Diskussionen führen. Deswegen möchte ich das einfach auch noch mal ein bisschen, diese paradoxe Situation aufzeigen, dass wir zwar einerseits von einer Wohnraumnot sprechen, andererseits haben wir so viel Quadratmeter gebaute Fläche wie nie zuvor. Und wie passt das eigentlich zusammen? Was können wir daraus auch lernen? Und wenn wir dann gucken auf das, wie bauen wir eigentlich, gibt es auch sehr, sehr viele paradoxe Situationen. Ich bin heute von Hamburg hier nach Frankfurt gefahren. Ich habe sogar aus dem Zug noch mal ein paar Fotos gemacht, unter anderem das. Aber ich hätte ein ähnliches Foto eigentlich in jeder Stadt machen können. Überall sind mir eigentlich die gleichen Wohngebäude begegnet. Denn auf denen natürlich dann in den Werbebroschüren immer ganz toll steht, wir bauen hier ein Quartier, es wird ein lebendiges Quartier und wir bauen hier für die Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wenn man dann aber mal ganz genau hinguckt, dann ist es eigentlich so, dass doch in erster Linie scheinbar die Excel-Tabelle im Vordergrund steht und nicht unbedingt das Zusammenleben und die Menschen. Und dass wir also auch sehr viel immer bauen, wo der Fokus ist auf dem maximalen privaten Raum und ganz, ganz wenig Platz für die gemeinsamen Räume. Die Treppenhäuser werden immer kleiner, es gibt oft gar keine Begegnungen. Die Leute fahren direkt in die Tiefgarage, da in den Fahrstuhl und in ihre Wohnung. Also es gibt auch baulich oft gar keinen Raum, sich zu begegnen und wo soziales Leben überhaupt stattfinden kann. Deswegen finde ich interessant, was Sie eben auch gesagt haben, dass wir immer fördern die Wohnung, aber eigentlich nicht den gemeinsamen Raum. Das ist etwas, wo es, glaube ich, sehr viel Umdenken braucht. Das heißt, wir haben also eigentlich keinen wirklichen Mangel an Wohnraum. Wir haben aber aus meiner Meinung einen großen Mangel an Lösungen für das Zusammenleben. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückguckt, dass wir nicht diese Situation, die wir jetzt im Moment alle als gegeben hinnehmen, so wohnen wir halt und was ja auch immer alle sagen, ja, wir bauen natürlich die Einfamilienwohnung, weil das ist ja die Nachfrage. Ich würde das eher umgekehrt sehen. Die Leute haben ja gar keine Chance, auch etwas anderes, eine andere Lebensform oder eine andere Form des Zusammenlebens möglich zu machen, weil es die entsprechenden Räume gar nicht gibt. Und dieser Zusammenhang zwischen im Raum, der da ist und dem Leben, was wir überhaupt möglich führen können, der ist halt ganz, ganz eng. Und ich denke, wir sollten eigentlich dahin kommen, nicht nur vom Bauen auszugehen, dann zu sagen, welches Leben kann denn da drin stattfinden, sondern umgekehrt, wie wollen wir zusammenleben und welche Räume brauchen wir dann dafür? Also, wir haben ja vor noch gar nicht so langer Zeit auch völlig anders gelebt, nämlich nicht als Single, Paar oder Kleinfamilie, sondern in großen Zusammenhängen, immer in größeren Gruppen, ob das nun große Familien sind, gerade im ländlichen Raum oder aber auch in der Stadt. Die rechten Bilder sind da, wo jetzt unser Büro ist in Hamburg. Das war eine Arbeitergegend, wo es ganz normal war, dass die Unternehmer auf ihrem Grundstück gelebt haben mit ihren großen Familien und aber auch die Angestellten und Arbeiter auch direkt in der Nähe gewohnt haben. Also es waren ganz andere Zusammenhänge. Da gibt es in der Geschichte natürlich Tausende von Beispielen, die kennen wir alle, wie man auch zusammenleben kann, außer dieser Art des Zusammenlebens, wie wir es halt heute immer propagieren und kennen. Und natürlich gibt es auch jetzt überall, und das sind ja immer die guten Beispiele, die auch gerne zitiert werden in allen Broschüren, tolle Alternativen zum Zusammenleben. Ob das Baugruppen sind, die sich oft ja in den Städten auch schon vor vielen Jahren zusammengetan haben, was Eigenes kreiert haben, oder die ganzen Baugemeinschaften. Natürlich kennen wir alle WGs, die jetzt auch immer mehr Konjunktur erfahren in Richtung Senioren-WGs oder selbstgewählte Lebensgemeinschaften. Das sind alles tolle Modelle, die wir jetzt auch immer mehr so kennenlernen in den ganzen Broschüren und Zeitschriften und im Diskurs. Also sie sind immer noch ein Experiment oder werden als Ausnahme dargestellt und als, das ist eigentlich eher die Ausnahme. Und das Paradoxe ist, dass diese Art zusammenzuleben ist eigentlich über Jahrhunderte oder Jahrtausende der Regelfall gewesen. Und dieser Blick ein bisschen weiter geöffnet, eröffnet uns, glaube ich, auch mehr Möglichkeiten, auch andere Lösungen zum Zusammenleben zu denken. Also, wie wollen wir denn heute eigentlich zusammenleben, ist die Hauptfrage, und wie wollen wir auch zusammenleben? Wir nähern wir uns oft, wenn wir mit Kommunen oder Eigentümern arbeiten, um da überhaupt erst mal dran zu kommen. Und dafür haben wir ein Format entwickelt, das nennen wir Social Tacting Cities. Und das macht Spaß, ist sehr kurzweilig und funktioniert so, dass eigentlich eine Gruppe sehr schnell in kleine Gruppen eingeteilt wird und sich ganz schnell in eine Perspektive einer sozialen Gruppe hineinversetzen kann. Zum Beispiel werden dann drei Leute eingeteilt, sind jetzt der Kegelclub oder der Faschingsverein oder die Hundeschule oder was auch immer, wo es jetzt nicht darum geht, für die Leute zu planen, sondern einfach in diesen Modus zu kommen, den wir eigentlich alle in uns tragen, weil ich glaube ganz fest, dass wir eigentlich alle wissen, was ein natürliches Zusammenleben ist. Das ist sozusagen wir sind ja alle Social Beings und tragen das seit Millionen von Jahren irgendwie auch in uns und können dann nämlich auch sehr, sehr schnell anknüpfen an dieses Wissen. Und um daran zu kommen, hilft es sehr, sich einfach in eine konkrete Gruppe hineinzusetzen. Und dann fragen wir, was ist denn, wenn jetzt diese Gruppe für sich ein Viertel bauen könnte, was bräuchte es denn dann alles? Und das macht dann natürlich Spaß, weil da gehen die Ideen nur so zack, zack, zack. Und danach haben wir das dann immer sortiert und geclustert. Und das Phänomenale ist, dass bei jeder Gruppe, wenn man wirklich davon ausgeht, okay, wir sind jetzt eine Gruppe, wie wollen wir eigentlich zusammenleben, am Ende immer die gleichen Elemente dabei herauskommen. Wir haben das mal geclustert und jeder für sich dann eben so aufgeschrieben, ne? Was wäre jetzt, wenn wir jetzt eine Band wären, was bräuchten wir? Aha, eine Bühne. Und dann sagt der Faschingsverein auch, ja klar, wir brauchen auch eine Bühne, einen Treffpunkt, wo wir zusammen gut leben können. Und diese Typen, die dabei herauskommen, also auch bauliche Elemente, könnte ich schon sagen Prototypen, die haben wir mal so zusammengefasst und es sind an der Zahl 17 gewesen. Deswegen haben wir jetzt mal hier ganz das einfach übernommen und gesagt, wie es die 17 Nachhaltigkeitsziele gibt, können wir das jetzt hier auch als Prototypen der 17 Themen fürs ein gutes und nachhaltiges Zusammenleben zusammenfassen. Und Punkt Nummer 1, das kam auch bei jeder Gruppe eigentlich heraus, ist, es braucht zu einem guten Zusammenleben auf jeden Fall Räume, wir haben sie jetzt mal genannt Ich-Räume, also Räume, wo jede Person sich zurückziehen kann, die eigenen Regeln aufstellen kann, wo keiner sie stört, wo man nichts teilen muss, wo alles wirklich der eigene Raum ist. Und dann ist es aber auch möglich, oder dann die ganzen eher Wir-Räume sind viel, viel mehr an der Zahl. Und jetzt mal Beispiel der Nummer 2, Proberaum, das kam auch überall heraus, dass eigentlich zu einem guten Zusammenleben auch immer ein Raum gebraucht wird, wo man mal laut sein kann, um irgendwas zu üben, ob das Musizieren ist oder Singen oder sich bewegen, etwas, was man sonst in den eigenen vier Wänden nicht ohne weiteres machen kann. Oder der Platz, der Treffpunkt, der Marktplatz, das, was auch so jeder Dorfplatz eigentlich ist, ob das nun innen ist, im Innenraum oder im Außenraum, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element. Und dann stellen wir fest, dass alles, was wir eigentlich heute bauen, bezieht sich nur auf Nummer 1, also auf den privaten Ich-Raum. Und alles das, was ein gutes Zusammenleben ausmacht, 16 Raumtypen, kommen meistens gar nicht vor in unseren Neubauplanungen und auch in den Altbauplanungen nicht. Natürlich gibt es immer positive Beispiele, aber wenn man mal so, auch jetzt auf meiner Hamburg, Frankfurt, habe ich sehr, sehr viel Ich-Räume sozusagen gesehen. Eine Wohnung neben der anderen, alles in schönen Boxen, aber die Räume für das Zusammenleben sind nicht so erkennbar. So, was folgt daraus nun, wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, wir bauen weniger, aber wir schaffen mehr Zusammenleben? Jetzt habe ich drei Elemente noch mitgebracht als Denkanstoß, wenn wir sagen, wir bauen weniger und konzentrieren uns mehr auf das Zusammenleben, basierend auf diesen Prototypen, die es auch braucht. Und wir gucken nur auf den Bestand. Was können wir denn eigentlich tun? Schritt 1 ist, wir können natürlich umräumen. Die Räume, die wir haben, wie man Möbel im Raum umräumt, so können wir natürlich auch Wände umräumen oder Wohnungen umräumen. Und ich habe gerade in der Zeitschrift Der Architekt vom BDA, ist dieses tolle Beispiel aus tatsächlich auch hier Rüsselsheim, von den Architekten Werk um. Und der Vorschlag ist, diese typischen Siedlungsbauten, die wir ja überall Land auf Land ab haben, einfach durch ein paar Wände so umzuräumen, dass am Ende viel mehr Personen in dem gleichen Haus wohnen können. Die barrierefrei wohnen müssen, können dann eher nach unten ziehen. Es kann große, eben diese gemeinsamen Treffpunkte geben, wie ein gemeinsames Wohnzimmer. Und jeder hat dann seinen Ich-Raum. Und wenn man sieht auf dem rechten Bild, ist es eigentlich nur das Verschieben von ein paar Wänden. Die Treppenhäuser bleiben, die ganze Struktur bleibt. Es ist also ein super, super guter Vorschlag, mehr Zusammenleben in dem Bestand zu schaffen. Also umräumen als Strategie Nummer 1. Strategie Nummer 2. Um nutzen. Wissen wir natürlich auch, dass das alles eine bekannte Strategie ist, Dinge umzunutzen. Aber ich finde es spannend, gerade vor der Frage des Wohnens, heute nochmals zurückzugucken auf diese ganzen umgenutzten alten Fabriken, alten Kontorhäuser, alten leerstehenden Wohnungen. Ich bin aufgewachsen in der Zeit, ich erinnere mich da auf jeden Fall gut dran, an die ganzen Hausbesetzungen in den 70er, 80er Jahren, die oft Fabriken besetzt haben. Die Leute haben das instand gewohnt und hatten auch die Möglichkeit, ihre eigene Gestaltungskraft als Gruppe einzubringen. Und heute sind das, also mindestens in Hamburg, die allerbeliebtesten und wertvollsten Nachbarschaften und Quartiere. Und es fing damit an, dass einfach Leute, die zusammen leben wollten, diese Möglichkeiten sich geschaffen hatten. Diese ganzen alten gründerzeitlichen Architekturen und Fabriken sind natürlich jetzt alle schon besetzt. Deswegen stelle ich mir immer die Frage, was ist denn eigentlich das Nächste? Was sind die nächsten Ruinen, die wir jetzt haben? Und auch da bin ich auf meiner Reise heute. Ich hätte wirklich in jeder Stadt Fotos machen können, aber zwei oben sind halt so typische Bürogebäude aus den 80er, 90er Jahren, wo jetzt viele, die neue Büroflächen suchen, natürlich eher in neue ESG-konforme Immobilien ziehen und die werden bestimmt bald alle noch viel stärker leerstehen. Wie wäre es also, das können jetzt sich viele vielleicht noch gar nicht vorstellen, aber wenn, ich habe jetzt mal ein Bild mitgebracht von so einer 90er-Jahre-Architektur hier unten, das können tolle Wohnungen werden. Also man kann super da drin wohnen. Rechts ist ein Bild von einem befreundeten Architekten aus Holland, der das gemacht hat, der in so einem 80er-Jahre-Bürogebäude wohnt. Das ist super. Man muss, glaube ich, nur an unsere Kreativität auch anknüpfen und an den Gestaltungsspielraum, was auch jede einzelne Gruppe durchaus von sich heraus leisten kann. Ich glaube, darin steckt ein enormes Potenzial, wenn wir dieses Umnutzen ernst nehmen und dafür vor allem auch die rechtlichen Rahmenbedingungen stellen und die Leute auch einfach machen lassen. Ich glaube, da entsteht ganz, ganz viel zu wenig Kosten und es werden sehr viele Leute auf einer Fläche wohnen können. Und der dritte Punkt, und das ist der Anknüpfungspunkt zu dem, was wir auch gleich in dem Panel besprechen können, das ist das Umdenken. Ich glaube, mit dem Umdenken, da beginnt eigentlich alles. Denn was wir bis jetzt, das Denken, was uns prägt, ist, wir leben als Single, als Paar, als Kleinfamilie in den Wohnungen, so wie wir sie kennen. Aber welches Potenzial eigentlich auch da drin steckt, zusammenzuleben, das wissen wir gar nicht, darüber erzählen wir auch viel zu wenig. Deswegen ist unser Vorschlag an erster Stelle überhaupt, die guten Geschichten zu erzählen, die guten Geschichten des guten Zusammenlebens, des gelungenen Zusammenlebens. Da brauchen wir eigentlich ganz neue Narrative. Also ich bin sicher, dass sehr, sehr viele Leute, die in irgendeiner anderen Konstellation wohnen, viele Geschichten darüber erzählen können, was es eigentlich für ein Gewinn ist, Raum zu teilen oder Wohnraum zu teilen. Ich selber wohne zum Beispiel seit 20 Jahren in einer Konstellation. Wir sind dort eingezogen als 4 Studenten mit 4 Kindern. Und in den letzten 20 Jahren haben wir dort immer mit mehreren Menschen gewohnt. Und es war zu jeder Zeit ein absoluter Gewinn. Und das braucht aber auch die entsprechenden Räume und eben die entsprechenden Geschichten. Das ist also der Punkt 1, neue Narrative. Und dann, und das ist eigentlich meine große Hoffnung, die ich habe, dass Kommunen das gut leisten können, eine professionelle Plattform schaffen, die Leute, die Raum haben, vielleicht auch zu viel Raum haben und sagen, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll und würde gerne auch etwas abgeben oder bei jemandem mir den Raum teilen, dass wir hier ein Zusammenleben starten können, Aber es gibt bis jetzt wenig Plattformen in Deutschland, die das gut zusammenbringen und dann auch die professionelle Unterstützung liefern, sowohl wenn Sachen umgebaut werden muss, da geht es ja schon los, da müsste ich aber eine neue Tür und welcher Handwerker, ich weiß gar nicht, wie das geht. Wenn es für solche Plattformen, ähnlich wie es das für den privaten Bereich, gibt es Airbnb, eine Plattform, die super einfach ist. Man hat die Sicherheit, wenn ich meinen Raum vermiete, dann ist es alles versichert, ich bekomme Geld, muss mir um keine Sachen Sorgen machen. Und dieses Prinzip, das sehe ich als wirklich große Chance, dass Kommunen das machen können, um ein Zusammenleben zu fördern für die Leute, die das halt wollen, die eigentlich zusammenkommen wollen. Und da braucht es dann natürlich die große Frage, welche Instrumente brauchen wir dafür? Weil das ist dann eigentlich genau der Schlüssel, dass wir sagen können, wie können wir es denn schaffen, wenn wir vom Zusammenleben ausgehen, dann auch dahin zu kommen, wie wir bauen. Also die Strategien, umdenken, umräumen und umnutzen, das sind aus meiner Sicht die Schlüssel für ein gutes Zusammenleben. Vielen Dank.